Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur März-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein drei Weine trinken und darüber und andere Dinge reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Ach nee, wir fangen ja nicht mehr an mit, wie geht's uns denn und so, sondern wir fangen direkt mit Trinken an, weil sonst der Chat ausrastet, ne?
Ja, austrocknet.
Genau. Austrocknet, der kriegt
dann Trockenstress, wie man das heutzutage im Weinjargon nennt.
Der Chat hat Trockenstress. Ja, aber wir wissen ja alle,
der Track hat Trockenstress.
Er muss halt auch arbeiten, ne? Er muss kämpfen. Nee, wie sagt man beim Wein, wenn es irgendwie...
Ja, dann muss er kämpfen.
Da muss er kämpfen.
Genau. Und dagegen trinken wir den Lörrer Berg als erstes.
Welcher ist das? Ich habe Manschetten drum, weil ich das mal wieder zu spät in
Kühlung... Das ist der Hellgrüne.
Der Hellgrüne, okay, warte mal. Muss ich mal hier weg.
Der hat nämlich eigentlich nie Trockenstress. Das passt also.
Okay, dann mach ich mal auf. Hört eigentlich der Winzer mit? Weißt du das?
Ich glaube, der Winzer hört mit.
Okay. Dann gleich schon mal sagen hier, was ist denn das eigentlich für ein billiger Wein? Der hat ja nur Schraubverschluss. So, Lörrer Berg. Ja. Heute machen wir was Besonderes. Heute trinken wir nicht nur Wein, sondern wir sind wahrscheinlich der erste Unboxing-Alkohol-Podcast diesseits der Ortschen Wolke. Mhm. Denn, und jetzt kommst du.
Denn wir haben eine... Also ich rede ja jetzt einfach mal langsamer.
Langsam.
Genau. Also wir haben heute die Lagenbox vom Martin Tesch, die wir über diese und nächste Sendung trinken. Und die Weine, die da drin sind, sind jetzt nicht neu, in dem Sinne, dass sie tatsächlich aus neuen Lagen kämen oder so. Die sind schon lange
bei
Martin
Tesch
im Programm. Steinalt.
Also Martins Weine sind die ersten... Oder nee, anders. Martin ist der erste Winzer in meinem Leben, von dem ich eine komplette Box bestellt habe.
Ah, siehst du mal.
Und das muss gewesen sein, boah. Da
2008.
War ich
2008.
7 wahrscheinlich sogar. Da war ich gerade in Frankfurt und war noch in dieser alten Wohnung, in diesem Loch da auf dem Alleenring. Ja, die kennst du, glaube ich, gar nicht. Aber da habe ich mir eine Box von Martin bestellt, das weiß ich noch.
Okay, doch.
Und seitdem?
Haben wir denn noch nicht mal, doch. Ich glaube, die habe ich schon auch gekannt, ja.
Und seitdem bestelle ich bei ihm regelmäßig und trinke den sehr gerne.
Ja. Sind wir von da aus nicht mal ins Studio kurzfristig gerufen?
Nee, das war die andere Wohnung. Das war die zweite Wohnung, wo ich war.
Genau. Die erste kannte ich nicht, das stimmt. Okay. Ja, also Martin Tesch hat schon länger eine Box, eine Lagenbox, aber er hat sie halt neu gestaltet. Im Mitte, Ende letzten Jahres und hat hier auch an Freunde und Bekannte verteilt, unter anderem an uns. Und wir dachten dann, da können wir eigentlich mal eine Sendung draus machen. Und was das Ganze auf sich hat, warum er das gestaltet hat, habe ich ihn heute Nachmittag gefragt. Und ich habe ihn gefragt, was genau er damit bezwecken möchte oder ob das einfach nur eine andere Form von Packaging sei.
Klar ist das Packaging und Produktdesign, aber im Prinzip geht es darum, das, was wir machen, so nah wie möglich eben am Glas und an der Flasche zu erklären. Ja, das heißt, es ist ein ganz stark didaktischer Ansatz auch dabei. Ja, die Grundmessage ist ja für uns Deutsche relativ einfach zu verstehen. Das heißt, Riesling aus verschiedenen Weinbergen schmeckt unterschiedlich. Wahrscheinlich doch größtenteils am Boden und an Wasserverfügbarkeit und an Kleinklima. Das ist für uns, immer wenn wir in der Kultur aufgewachsen sind, ist relativ klar. Das ist in anderen Teilen der Welt nicht so klar. Also was ist jetzt der Unterschied? Also der Blaue schmeckt mir besser als der Gelbe oder umgekehrt. Wie kommt das zustande? Und da arbeiten wir intensiv dran, wie wir das besser rüberbringen können, am besten nonverbal. Da ist, sage ich jetzt mal, so diese Lagenbox, wie ihr sie im Moment vor euch habt, ist, sage ich jetzt mal, eine 85% oder 90% Version. Und wir suchen im Moment möglichst viel Anregungen und möglichst viel Ideen, wie wir das Ding verbessern können. Eine wichtige Sache, die man so übersehen kann, wir hatten uns darauf gebracht, Billy Wagner, Nobelhart in Berlin. Dem habe ich so eine Box zugeschickt, sagt Billy, guck da mal drüber. Was haben wir vergessen, was fehlt? Und der ruft dann irgendwann an und sagt, ja, wo liegt denn die Scheiß nahe?
Wo liegen die Scheiß Weinberge?
Ja, die Weinberge, das ist ja klar, die liegen um Laubenheim und Langenlonsheim. Nur wo genau. liegt das ganze Ding in Deutschland?
Ja, ja genau. Weil nahe steht erstmal nirgendwo drauf. Ne?
Ja, doch, auf dem Fluss steht es schon mal drauf. Ja, also das ist schon ganz gut.
Ja, gut, okay.
Steht es ja auch drauf.
Ja.
Aber ich meine, da hat er schon recht gehabt. Ja, da ist also die Betriebsblindheit. Also man hätte dann schon mal das Ganze irgendwo in Deutschland oder Europa verorten können. Das sind eben so Dinge, die wir im Moment sammeln. Das ist so eine wichtige Geschichte. So, dann... Klar, ich meine, die Schachtel, da kann man viel, ich denke mal, das wird sich schon erschließen, dass das eben Weinbergsflächen sind auf der Karte, auf dem Deckel. Und wenn man sie dann öffnet, kann man schon die Farben, denke ich mal, ganz gut zuordnen. Mhm. Aber ich sag jetzt mal, dass die Broschüre, die dabei ist, ist in Deutsch und in Englisch. So, aber wenn du das Ding jetzt nach Litauen, nach Japan oder irgendwohin verkaufst, wo eben nicht Deutsch und Englisch gesprochen wird, ja, passieren, sondern ist schon Feierabend. So, dann haben wir versucht, uns mit der Gestaltung von der Broschüre an Comics so ein bisschen zu orientieren. Ja, du kannst auch einen japanischen Comic irgendwie lesen, obwohl du kein Japanisch kannst. Kriegst schon irgendwie so ein bisschen mit, was da passiert. Und das haben wir eben auch versucht, mit unseren Möglichkeiten in dem Heftchen zu realisieren. Aber im Prinzip ist es eine Krücke. Wie die Videos, die es auf unserer Homepage gibt, die sind eben auch nur Deutsch und Englisch. Und wenn das dann mangels Sprache scheitert, dann ist schon wieder Schluss. Und da suchen wir im Moment wirklich Ideen, wo man sagen kann, okay, wie können wir das verbessern?
Also im Zweifel mit Piktogramm oder wie auch immer. Also
wie auch immer.
Wie ja, auch immer.
Ich weiß mal, es gibt genau technologische Möglichkeiten. Da sind wir vollkommen offen. Also das Ideal wäre wirklich, wenn das Ding so funktionieren würde, dass man da kein Heftchen beilegen muss. Aber das ist nicht ganz einfach.
Also, nee, ist nicht einfach.
Ja. Okay. Gut, bei uns ist es halt mittlerweile so, dass jede dritte Flasche geht nach draußen.
Echt?
Also nicht
okay.
Das ist, sag ich mal, für trockenen Riesling ist das eine absolute Ausnahmesituation. Also der Großteil der Exporte aus Deutschland heraus sind nach wie vor nicht trocken.
Also du machst sozusagen eine kleine Ausschreibung. Wer tatsächlich Ideen hat, möge sich bei dir melden.
Genau, möge sich bei uns melden und fleißig auch bei der Realisierung helfen. Und wir belohnen das dann mit einem Kontingent deines Lieblingsrieslings aus der Box. Nee, wir sind wirklich dafür jede Anregung, jede Unterstützung dankbar. Also wir sind jetzt kein Riesenteam. Also wir sind hier ein kleines Weingut mit 6 Mitarbeitern. Und da sind wir schon, sag ich mal, über Input sehr, sehr dankbar. Und wenn einem was einfällt, super, herzlich willkommen.
So.
Ja.
Da würde ich jetzt mal anfangen.
So. Fangen wir damit an.
Ich würde einen Teufel tun, das in irgendeiner anderen Sprache drauf zu drucken als auf Deutsch. Ich bin jetzt beim Karton übrigens erstmal. Okay. Ich würde tatsächlich die Arroganz besitzen, weil ich finde, Martin macht wirklich tolle Weine. Und ich wäre einfach so arrogant zu sagen, Tesch, Weingut, also Weingut Tesch, Weinberge. Bam.
Ja.
So, und ich würde es noch nicht mal auf Englisch draufschreiben. Ich würde noch nicht mal denen den Gefallen tun, sondern einfach sagen, so, das ist so geiles Zeug, was ihr hier sauft, da braucht man keine andere Sprache dafür. Weil welche Sprache willst du noch nehmen? Spanisch, Französisch? Also das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Ne? Ja. Klar, ich hab wirklich den Karton genommen, hab geguckt und dachte, warum steht da Weinberge/Vineyards drauf?
Mhm.
Ich würde einfach Weinberge, das ist halt ein deutsches Wort und das deutscher Riesling, fertig. Und das steht ja drauf. Riesling ist halt ein international verständliches Wort, vermute ich mal.
Ja.
Und dann schreibst du halt einfach nur die Weinberge oder sowas drauf. Und dann sollen sich die Leute das gefälligst selbst übersetzen. Und wahrscheinlich kaufen sie das ja auch beim Händler. Und der Händler, selbst in Nordkorea, wird möglicherweise irgendwie sowas wie Beratung liefern. Dabei habe ich mir gedacht. Das war das Zweite, was ich mir gedacht habe, als ich den Karton gesehen habe. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Karton gesehen habe, ist die Grafik vorne drauf.
Ja.
Die ist mir zu tronnig. Die ist mir zu
ja, mir auch.
Eckig.
Ja.
Das ist so, ja, so wie so bauzeichnerisch.
Ja,
das, die würde ich das anders machen.
Auch so, das ist,
Und was man machen kann, um Langenlonsheim zu markieren auf der Karte, ist tatsächlich wie so eine, im Grunde wie so eine URL einfach angeben. Also, was ist das nächstgrößere? Ich glaube, was weiß ich, Langenlohnzahl oder Frankfurt am Main / Mainz oder irgendwas, was vielleicht bekannter ist. Frankfurt am Main / Rüdesheim / schieß mich tot / Langenlohnsheim. So dass du so eine Hierarchisierung gleichzeitig siehst und weißt, ah, okay, Frankfurt. I know Frankfurt. My father was stationed in Frankfurt. Irgendwie sowas. Mhm. Das ist das, was mir über dem Karton aufgefallen ist.
Okay.
So. Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich. Finde das auch mit dem... Also ich finde die Idee, diese Lagen in dieser Form so abzubilden, finde ich schon gut, weil das zum einen natürlich die Farben der Flaschen aufgreift und damit ja auch in gewissem Maße eine Stilistik.
Also die Farbunterscheidung finde ich eine gute Idee.
Das ist gut, aber ich finde eben auch diese... Diese Zeichnung, also diese offensichtliche Computerzeichnung, finde ich auch nicht so ganz gelungen, weil sie
ich finde die hässlich.
Auch zu technisch ist. Ja, du findest sie hässlich.
Aber ich bin auch undiplomatisch.
Ich denke, Martin findet sie gut einfach. Das ist natürlich eine Stilfrage. Mhm. Mir ist sie zu unemotional. Ich glaube, das ist
trifft.
Der Punkt.
Ja, sehr gut.
Die holt mich nicht ab. Mhm. Das kann jetzt auch sein, dass es nur uns so geht, aber mich holt sie nicht ab. Sie ist für mich zu weit entfernt von dem emotionalen Produkt Wein, muss ich sagen. Ansonsten, ja, kann ich nachvollziehen mit Weinberge Vineyards.
Da wäre ich einfach super arrogant.
Ja. Okay.
Fuck you. Weißt du, wenn du verstehst, du willst meinen Wein nicht trinken, weil du nicht verstehst, was auf dem Karton steht. Fuck you. Mhm. Es gibt mit Sicherheit jemanden, der weiß, der das zu schätzen weiß, was ich hier anbiete.
Ja, aber es geht ja auch darum, irgendwie auch noch neue Käuferschichten zu erschließen. Also ich meine, bei Klaus-Peter Keller, da steht von den großen Lagen drauf auf der Kiste. Mhm. Aber das ist auch nochmal vom Renommee her nochmal eine andere Nummer. Das ist nun mal der bekannteste. Teuerste Riesling-Winzer in Deutschland. Für jemanden, der sich noch neue Märkte erschließen möchte, neue Kundschaft, ist es vielleicht ein bisschen ein anderes Thema noch. Ne?
Ich weiß halt nicht, also müsstest du nicht, mal abgesehen vom Direktvertrieb, müsstest du nicht die Händler überzeugt kriegen oder zumindest die Großhändler überzeugt kriegen?
Ja.
Dass du es halt hinkriegst, dass irgendwo in London so ein Liquor Store oder so das gesamte Tesch-Sortiment da stehen hat, der dann sagt, okay, der Typ, ich weiß, der schreibt alles auf Deutsch drauf, aber sieh's ihm nach, aber probier mal seine Weine. Also, dass du gar nicht so sehr die Sprache, mit der du deine Weine benennst, als Marketinginstrument verstehst, also oder als Kommunikationsinstrument, so, wie nennt man das, so First-Level-Kommunikation verstehst, sondern sagst, ich schreibe das da drauf, weil es halt cool aussieht. Also es sieht halt cool aus, dass da ein deutsches Wort ist. Die Amis finden Rammstein geil. Und das nie, das auch, weil sie Rammstein heißen. Diesen Effekt meine ich.
Ja.
Und was ich halt auch richtig cool fände, weil Martin ja auch im Gespräch sagte, es ginge darum, klar zu machen, woher kommt es eigentlich, dass die Weine unterschiedlich schmecken? Vermutlich ist das nicht bezahlbar für einen vergleichsweise kleinen Winzer. Wäre natürlich klasse, wenn es in dieser Lagenbox, wenn man die bestellt, praktisch als so ein Töpfchen nochmal oben auf dem Deckel sitzt, wo ein bisschen von dem Boden drin ist, auf dem das Zeug wächst.
Nee, das kannst du nicht
bezahlen. Du musst
ja den ganzen Boden ständig abtragen.
Stimmt auch. Ja.
Nee, das ist
aber so ein Jahrgang wird dann ganz klar.
Okay. Also das könnte man ja nochmal in so einer Premium-Box machen. Ne?
Ja.
Aber man könnte es im Zweifelsfall innen ja abbilden. Also man könnte eigentlich die, wenn man das jetzt aufklappt, ist ja alles weiß.
Ja.
Aber wenn du die Weine eben immer gleich sortierst und fängst jetzt links an mit dem Lörrer Berg, dann könntest du den Boden des Lörrer Berges eigentlich unten reindrucken, ne?
Das stimmt, ja.
Dann nimmst du die Flasche raus und dann hast du den Boden, ne? Das könntest du schon mal bei den 6 Weinen eben machen oder zumindest bei den 5, es sind ja eigentlich nur 5 Lagen und einmal unplugged eben. Mhm. Was ich auch im Chat gerade lese, was auch ein bisschen kompliziert oder schwierig zu verstehen ist, es sind 6 Weine, davon sind es 5 Lagen, aber oben auf der Zeichnung drauf sind ja 6 Lagen eingezeichnet, nämlich der Rotenberg auch. Der Rotenberg ist aber kein eigener Wein, sondern fließt, denke ich, eben mit in den Unplugged hinein.
Ah, okay.
Und das ist natürlich ein bisschen Das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Mhm.
Ja, weil wenn ich jetzt die Kiste von außen sehe, denke ich, okay, ich habe tatsächlich 6 Lagen.
Ja.
Und wenn ich dann die Kiste aufmache, habe ich halt 5 Lagen und einen sozusagen über die Lagen hinweg vinifizierten Wein. Mhm. Ne? Ja.
Ja, dann vielleicht den Rotenberg rausnehmen. Ne?
Ja. Ja. Das würde ich im Zweifelsfall zumindest hierfür machen.
Ja. Der Chat sagt auch, ich habe eine Sache vermisst, wenn ich mich recht erinnere, sind die Weine in besonders leichten Flaschen.
Ja.
Das wäre auch eine schöne Info auf dem Außenkarton. Mein Paketbote würde das respektieren.
Okay.
Gar keine schlechte Idee. Also die Lagenbox ist nochmal umverpackt, da ist nochmal ein grauer Karton drumherum.
Ja.
Der witzigerweise auch, was ich auch ganz lustig finde, du bestellst halt einen Sechser, ja, und du kriegst halt keinen Sechserkarton.
Ja.
Sondern du kriegst einen flachen Karton, wo die Flaschen nebeneinander drin liegen. Normalerweise hast du immer 2x3.
Genau.
Und das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja. Und Martin sagt gerade, Rotenberg kommt mit dem nächsten Jahrgang. Also das wird dann auch ein eigener Wein. Das heißt, man hat ab Jahrgang 2018 dann doch 6 Lagen Weine. Das ist natürlich
dann funktioniert
stimmiger.
Ja.
Ja,
das ist ja gut. Aber wo bringst du dann den Unplugged unter? Weil das ist ja so der Einsteiger.
Der muss ja dann nicht. Ja, genau. Der muss aber eigentlich nicht in die Lagenbox. Also da hatte ich sowieso das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen, das ist einfach noch die Zugabe im Sechserkarton. Ne?
Mhm.
Ja. Aber wenn es dann tatsächlich 6 Lagen sind, ist ja super. Ja.
Und die Broschüren, die dummerweise jetzt nebenan liegen. Voll Idiot.
Echt?
Ja, fang mal an zu erzählen. Ich gehe mal rüber.
Ja, genau. Die Broschüren, ja. Die Broschüren, also da habe ich mir jetzt noch tatsächlich zu den Broschüren habe ich mir jetzt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Das müsste ich vielleicht noch mal zur nächsten Sendung hin machen. Ja, das mache ich glaube ich noch mal zur nächsten Sendung. Da habe ich einfach noch nicht die Zeit für gefunden und vielleicht kann man da ja aus dem Chat jetzt auch noch mal irgendwie ein paar Anregungen rausholen. Letztlich ist es noch recht textlastig natürlich und auch recht unruhig, finde ich, in der Typo.
Jo.
Da müsste man, also da finde ich es am schwierigsten tatsächlich vom Text wegzukommen auf auf eine stärkere Bildsprache.
Die Schrift passt auch nicht. Die Schrift ist zu modern für den älteren Herrn, der da abgebildet ist, finde ich. Das macht es auch nochmal zusätzlich.
Da gehen wir dann tatsächlich in die Grundgestaltung rein. Kann ich auch nachvollziehen. Aber da würde ich jetzt mal nicht dran rütteln. Also das wäre jetzt ein anderes Thema einfach. Ne? Das ist einfach das Corporate Design jetzt, ne? Mit dem Vorfahren und der Serifenschrift bei Tesch und der Nicht-Serifenschrift für den Rest. Das ist dann einfach eine. Das ist einfach Corporate Design erstmal. Genau. Sollen wir erstmal anfangen mit dem Lörrer Berg einfach?
Erstmal
einen Schluck trinken.
Ist das eigentlich der Lörrer Zitronenberg gewesen?
Ja, genau. Genau, es war ja es war, glaube ich, meine kürzeste Weinbeschreibung im Blog. Es war im September 2008.
Und ich habe echt gedacht, boah, du Arsch, der schmeckt doch total lecker.
Ja, das war ja auch nicht das, ich wollte, das war ja auch kein Verriss, das war einfach nur der Versuch, mal irgendwie eine völlig andere Form von Weinbeschreibung zu
Ich hatte das als Verriss gelesen, siehst du?
Achso, nee, das war eigentlich kein Verriss, wobei ich eben tatsächlich danach ein Spontansodbrennen bekommen habe. Wenn ich das zitiere, ich habe es Teschlörer Zitronenberg genannt, da hat mal jemand einen Kavalierstart hingelegt, die Reifen schön durchdrehen lassen und in den noch dampfenden, warmen, glitschigen Gummirest eine frisch aufgeschnittene Zitrone gerieben. Und ich habe ein Spontansodbrennen davon getragen. Ja, da ging es um den langen Lohnzheimer Lörrer Berg, Riesling, ich glaube, da stand noch Spätlese drauf, 2007, also das ist genau 10 Jahre her, also 10 Jahre. Weil wir 2017 jetzt im Glas haben, also 10 Jahre davor. Und ich meine, die Rieslinge hatten damals schon eine knackige Säure und das ist natürlich auch ein Wesensmerkmal dieser Weine.
Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn damals Martins Spruch, weswegen ich das überhaupt nur bestellt hatte? Es ist Zeit für trockenen Riesling oder so ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das kann sein.
Es gab so, es gab irgendwie einen Claim, wo ich dachte, okay, dann bestelle ich das jetzt.
Ja. Also wir hatten schon mal drei Weine von Martin im in einer Sendung. Das ist jetzt schon wahrscheinlich zweieinhalb Jahre her. Aber für die jetzt das erste Mal Martins Weine mittrinken, ist es ja so, dass das Weingut Tesch eben über 300 Jahre Historie verfügt an der Nahe. Und der Martin sich jetzt eigentlich erstmal gar nicht dazu berufen fühlte, dieses Weingut zu übernehmen. Also das Weingut seiner Eltern. Und auch so wie er selbst sagt, eben es irgendwann total verscherzt hatte mit seinen Eltern erstmal und dann irgendwie mit 16 nach Bonn auf ein Internat gegangen ist und dann eben Biologie studiert hat, wo er auch seinen Doktor gemacht hat. Allerdings wieder mit einem starken Weinthema, nämlich ich glaube, er hat sich auch da mit Fermentation beschäftigt. Mhm. Und irgendwann war dann aber eben doch die Frage, das Weingut der Eltern zu übernehmen. Und das Weingut der Eltern war eben so dieser typische Betrieb, den man damals noch hatte, also den auch diese Generation, diese Elterngeneration teilweise ja bis heute aufrecht erhält, nämlich ein Weingut zu führen mit, ich sag mal, 20 verschiedenen Rebsorten, unter anderem eben Müller-Thurgau, Bacchus, im Zweifel Domina und sowas. Und eben gerade Kundschaft vor Ort oder nahe Kundschaft und Kundschaft im gleichen Alter wie die Elterngeneration zu bedienen, viele Weine dann eben auch restsüß und so weiter und so fort. Also das, woran der deutsche Weinbau eigentlich auch in größerem Maße gekrankt hat. Das hatte Martin eben überhaupt nicht vor, weiterzuführen. Und tatsächlich hat er eben diesen Betrieb völlig umgekrempelt und quasi, also erstmal verkleinert. Die haben früher 30 Hektar, glaube ich, gehabt und er hat es auf 16 runter reduziert.
Und wo sind die restlichen? Die liegen brach.
Hat er sie verkauft.
Okay.
Ich weiß nicht, ob er sie verkauft hat oder verpachtet hat oder Hopfen angepflanzt hat, ich weiß nicht. wahrscheinlich hat er sie verkauft.
Teschbier, gar nicht schlecht.
Ich auch nicht weiß, wie gut man die damals verkaufen konnte. Heutzutage würde man dafür mit Sicherheit einen deutlich höheren Preis erzielen. Aber er hat erstmal verkleinert, um das überhaupt handeln zu können. Und dann hat er gesagt, okay, ich bin eigentlich, ich reduziere mich auf das, was ich machen will und wo ich die Zukunft sehe, und das ist Riesling. Und dazu lasse ich ein bisschen Weißburgunder und Spätburgunder stehen. Und eigentlich mache ich aber zu 95% Riesling. Und damit reiht er sich ja so ein bisschen auch, eben auch ein in die, aber nicht nur damit, aber in die Tradition unserer Sendung in den letzten Monaten, ja, also mit ihm Batterieberg und auch mit Köhler-Ruprecht, das sind eben dezidierte Riesling-Weingüter. Und alle diese drei Weingüter sagen halt, das, was wir machen, sind trockene Rieslinge. Und bei ihm ist es dann auch wirklich trocken. Also bei nämlich Batterienberg ist es ja dann teilweise so, dass die Weine irgendwo mal stehen bleiben in der Vergärung und dann eben doch Restzucker da bleibt so ein bisschen. Bei Martin ist es eigentlich immer trocken. Der vergärt auch nicht spontan, sondern er hat sich aus den Weinbergen, also wie gesagt, er hat seinen Doktor auch in Fermentation gemacht, also in Vergärung sozusagen. Also er kennt sich mit der Thematik aus. Er hat gesagt, ich vergär meine Weine eben nicht spontan, weil mir das dann doch zu heikel ist, eben wenn es nicht zu Ende gärt. Ich will aber wirklich eigentlich komplett trockene Weine haben. Ich selektiere die Hefen, die ich nutze, aus meinem Weinberg und mache daraus sozusagen meine eigene Zuchthefe.
Eigene Reinzuchthefen, wenn man so will.
Wenn man so will.
Genau. Okay.
Genau.
Die ist eigentlich dann nicht eine coole Idee. Ja.
Die ist dann nicht so reduziert wie oder auch teilweise manipuliert wie viele der Reinzuchthäfen, die man heute kaufen kann, sondern es sind wirklich die Stämme aus seinen Weinbergen, die er genutzt hat, um daraus eben eine betriebseigene Hefe herzustellen.
Cool.
Genau. Und damit kann er dann eben die Weine durchgären. Und für ihn war klar, also eben Riesling, trocken. Und zwar eben so trocken, dass man es auch in Frankreich trinkt oder ne, in Italien, also in den Ländern, die eben auch trockene Weine herstellen. Und dazu in einer gewissen Weise leicht, im Sinne von, also im Gegenteil von einem zu einem schweren Riesling, ja, zu einem mächtigen Riesling, sozusagen die, also jetzt abgesehen davon, dass die Weine sehr unterschiedlich schmecken, weil sie von unterschiedlichen Böden kommen, aber grundsätzlich zu sagen, also ich möchte trockene, recht säurebetonte, recht leichte Weine bekommen. Und das kann man eben hinbekommen, indem man entsprechend im Weinberg arbeitet. Ne? Die Weine selber, das, was wir jetzt trinken, also die drei und dann auch die anderen beiden Lagenweine dann in der nächsten Sendung, die sind im Prinzip, sind die alle gleich vinifiziert im Keller. Ja? Mhm. Und das macht es eben auch so spannend, deswegen wollte ich das auch unbedingt irgendwann mal machen, dass wir diese Weine mal nebeneinander trinken, weil sie halt tatsächlich eigentlich...
Verstehe, sie unterscheiden sich tatsächlich nur durch die Lage und nicht durch... Okay. Genau. War mir auch nicht klar so. Was ich ganz interessant finde, das geht mir eigentlich bei Martin Teschs Weinen schon immer so, die riechen kaum. Hm. Ich habe extrem wenig davon in der Nase immer.
Ja. Ja, das war bei dem 2,7er noch anders. Das war, ich weiß nicht, ob er damals schon diese selektierte Hefe hatte oder ob er da tatsächlich noch spontan vergoren hat. Also es also wenn ich mich recht erinnere, dieser glitschige, warme, dampfende Gummirest, das könnte ja entweder auf eine Spontanvergärung hindeuten oder eben auf eine starke Reduktion.
Reduktion?
Reduktion heißt, dass ich eigentlich einen Wein einkoche. Also man kann ja Weine stark reduktiv oder oxidativ ausbauen. Oxidativ wäre dann mit Luft, reduktiv wäre dann sozusagen unter Luftabschluss.
Okay.
Ja, und das kann ich natürlich wieder auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ich kann es sehr sauber machen, also indem ich schon einen recht sauberen Wein sozusagen durchgären lasse, indem ich vorher schon viel rausfiltriert habe. Dann merkt man die Reduktion normalerweise nicht so. Wenn ich aber jetzt sage, ich vergehre den Weißwein mit allem, sozusagen mit allem Dreck und allen Trubstoffen und so weiter, die drin sind, und schicke den dann ins Fass mit diesen, oder ich vergehre den im Fass und lasse den dann da drin spundvoll, ja, also sozusagen ohne weitere Luft, dann kann es halt sein, dass es sich auch wirklich massive Stinker in diesem Wein entwickeln. Vor allen Dingen eben sowas, was heute auch tatsächlich viele gerne mögen oder als den letzten Schrei ansehen, so diese Feuerstein, diese Zündplättchen.
Also das, was ich schon immer geil fand.
Diese leicht schwefligen Zündplättchen, Aromatiken, die wurden früher als Weinfehler angesehen, heutzutage eben nicht mehr so unbedingt, ne?
Ich fand Stinker schon geil, als die noch in kleinen finnischen Clubs aufgetreten sind. Ja.
Ja.
Ja, was ich halt wirklich bemerkenswert finde, ist, ich rieche nichts. Das muss nichts heißen, ich rieche oft nichts, aber ich rieche halt praktisch nichts. Und dafür kommt alles, was er hat, kommt erst im Mund.
Ja. Ja, das ist schon in hohem Maße so, das finde ich auch. Also ich finde schon, dass es hier eine recht... Also, ich hatte ja geschrieben, am besten ist es natürlich, diese drei Weine einfach nebeneinander einzuschenken und auch an den verschiedenen Weinen zu schnuppern und zu schmecken, weil es natürlich...
Was wäre denn der nächste, der gelbe oder der blaue?
Krone.
Der gelbe oder der blaue?
Der gelbe.
Okay. Oder auch. Weil ich habe da mal Manschetten
drum. Das ist sozusagen der direkt unterhalb vom Lörrerberg liegt. Und aber eben... Also es ist sozusagen direkt benachbart. Also wenn man so will, ist es ein Weinberg, nur der untere Teil. Mhm. Und aber er hatte halt ein ganz anderes Kleinklima, wenn man so will, beziehungsweise einen anderen Boden, weil er eben einen ganz anderen Wasserhaushalt hat. Also der Lörrerberg, der hat ist ein lehmiger Boden mit Flusskies und mit Wasser. Quellen, also der liegt unterhalb oder Wasserläufen, er liegt unterhalb vom Wald, vom Wald oben kommt Wasser runter und dieser Wein stammt sozusagen aus einem Weinberg, der immer schön gesättigt ist. Mhm. Selbst in trockeneren Jahren keine Probleme eben mit Trockenstress hat. Die Krone drunter kriegt schon weit weniger ab,
aber dafür
weil eben die Rippstöcke oben gerne schon das Wasser nehmen. Mhm. Das heißt, die haben tendenziell mehr Trockenstress. da ist der Boden auch nicht so lehmig, sondern das ist dann eher so Richtung Lösslehm und schon so ein bisschen, glaube ich, so Sandstein mit drin. Also es hat schon einen recht unterschiedlichen Boden.
Riecht viel intensiver.
Ne? Die Nahe ist ja sowieso irgendwie das Anbaugebiet in Deutschland, das über die meisten Bodenformationen verfügt. Also man rechnet irgendwie zwischen 150 und 180 verschiedene Bodentypen an der Nahe. Ja? Also zum Beispiel jetzt Lösslehm mit Buntsandsteinverwitterung wäre jetzt ein Bodentyp. Ne? Und Lehm mit Flusskies ist dann ein anderer zum Beispiel. Und davon gibt es irgendwie, sagen wir mal, 150, 180 verschiedene Typen. So viel wie, glaube ich, in keinem anderen Anbaugebiet in Deutschland. Mhm. Ja, das macht die Nahe eigentlich sehr spannend. Und aber auch so ein bisschen, da geht es dann auch so ein bisschen durcheinander, weil dann eben auch manche dann Cabernet und Merlot anbauen, weil sie denken, das passt dann irgendwie wieder zu irgendwelchen Bodentypen. Also es macht es nicht unbedingt immer einfach.
Na, du kriegst dann ja auch das Problem, dass wenn du, also du hast dann so eine italienische Diversifikation. Also du hast dann zwar überall Riesling stehen, ja, aber jeder Riesling ist dermaßen anders, dass du es nie schaffst, dich durch die Nahe zu trinken. Was andererseits auch wieder eine ganz coole Sache ist.
Ja, ich meine, das
bevor
das,
du
das
mitreden halt, willst, ne? Trink dich erstmal durch die Nahe, Freundchen.
Ja, genau. Das ist ganz geil. Genau. Ja. Das ist schon, ich finde schon. Also ich meine, wenn du allein siehst, was es jetzt bei Tesch gibt, also eben diesen lehmigen Flusskiesboden, dann hast du den Lösslehm mit Sandsteinverwitterung, dann haben wir den Königsschild, das ist schon Kalk, Muschelkalk, ja, mhm. Muschelkalk mit Lösslehm, also noch ein Teil sozusagen, was auch der die Krone hat und dann eben Kalk schon dazu. Dann hast du den Remigiusberg, der ist beziehungsweise, sagen
wir mal. Erzähl nicht alles, wir brauchen für die nächste Sendung auch noch was zu erzählen.
Ah, stimmt, Mist. Ja. Da geht's dann, geht's dann Richtung Sandstein und dann geht's noch weiter Richtung Vulkangestein. Ja, das ist schon extrem unterschiedlich und das finde ich schon super. Und was mich beim Lörrer Berg immer schon fasziniert hat und zwar ab diesem ersten 2007er, den ich probiert habe, ist, dass der ja eigentlich von einem fetten Boden kommt, aber überhaupt nicht fett schmeckt.
Nee, unglaublich, ne? Unglaublich leicht. Also
er schmeckt ja tatsächlich auch so in gewissem Maße grün. Da ist so grüner Apfel mit drin und Limette mit drin. Mhm. Und sind so Frühlingsblumen mit drin. Das ist alles so schwebend irgendwie.
Ja, genau, schwebend, das passt. Schwebend ist schön, ja genau, sehr gut.
Ja, und dann die Krone wirkt dann schon viel geerdeter.
Ja.
Und
was ich eigentlich gerne machen würde, ist mal die ganzen Lagen nochmal gleichzeitig gegeneinander zu trinken. Ich muss mir nochmal so eine Box bestellen.
Ja, ich meine, ich hatte schon mal überlegt, ob man das mal macht in der Sendung, aber das ist dann auch Quatsch irgendwie.
Sechs auf einmal,
das ist dann einfach zu viel.
Naja, dann müssten wir uns halt mit vier Leuten irgendwie in einen Raum setzen oder sowas, dann würde das funktionieren. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Martin war eben noch im Chat, ich weiß nicht, aber doch, da ist er noch. Schreibt, Bodenproben in der Box sind ein absolutes No-Go. Die internationalen Zollbehörden drehen zu Recht durch. Verschleppung von Pilzen, Bakterien, Nematoden etc. über Kontinente hinweg ist unter Umständen ein ökologisches Kapitalverbrechen.
Ja, stimmt.
Das heißt, meine Ideen sind immer die besten. Frage aus dem Chat war auch, ob alle Lagen, die Rebstöcke gleich alt sind. Da antwortet Martin, die sind in etwa gleich alt. Gepflanzt zwischen 1965 und 1974.
Ah ja.
Ja.
Ja, krass.
Sehr schöne Frage im Chat auch. Wenn sich die Weine in der Machart nicht unterscheiden, die Reben in etwa gleich alt sind, warum ist der St. Remigiusberg 2 Euro teurer? Euda! Weil vielleicht mehr Arbeit drin steckt, weil nicht jede Traube sich gleich leicht ernten und pflegen lässt. Würde ich jetzt als erstes mal nehmen.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, weil der Weinberg recht klein ist.
Ja.
Und es ein bisschen mehr Arbeit ist und vielleicht dann in diesem ganzen Lagenportfolio, wo er ja selber sagt, das ist eigentlich, ich sehe das als gleichberechtigt an, der Remigiusberg vielleicht dann doch sozusagen der Primus inter pares ist. Mhm. Und das dann auch einfach noch ein bisschen honoriert wird, ja.
Mhm.
Und wenn ich jetzt mal auf die Preise zu sprechen komme, Martin Tesch ist ja aus dem VDP 2014, glaube ich, ausgestiegen, weil sozusagen seine Idee vom Weinmachen und Weinverkaufen
ja.
eine völlig andere war als die vom VDP. Also ich kann die vom VDP durchaus nachvollziehen.
Wie sagen, ist die denn?
Eine okay. Qualitätspyramide mit Gutsweinen, Ortsweinen und Lagenweinen. Und die Lagenweine unterscheiden sich sozusagen in erste Lage und große Lage. Das finde ich, das ist halt das, was im Burgund seit mehreren hundert Jahren praktiziert wird. Und ich kann es nachvollziehen. Das funktioniert ja in gewissem Maße auch, aber eben nicht bei allen. Also bei Köhler-Ruprecht hatten wir das schon angesprochen, da funktioniert es nicht, weil die quasi alles, was gut ist, aus dem Saumagen haben. Und zwar Kabinett Trocken R, Kabinett Trocken RR und das gleiche mit Spätlese, Auslese und so weiter. Also die machen einfach im Zweifelsfall 12 Weine aus dem Saumagen. Und hier funktioniert es nicht, weil er sagt, ja, ich hab hier 5 Lagen und die sind eigentlich gleichberechtigt und ich möchte nicht sozusagen die unterteilen in großes Gewächs und erstes Gewächs und
bestimmen, welches Kind mein Liebstes ist.
Runterstufen. Ja, ja. Genau. Genau, und tatsächlich ist der eine 2 Euro teurer, aber er kostet etwa die Hälfte von einem üblichen großen Gewächs vom VDP.
Mhm.
Also die kriegt man kaum unter 30 Euro und viele kosten ja auch schon 60 oder 80 Euro. Und diese Weine von Martin sind immer noch ausgesprochen günstig, finde ich, für das, was sie bieten.
Ja, darum kaufe ich das ja auch immer wieder.
Ausgesprochen günstig. Ja, und auch in Jahren wie 2017, wo er, ich habe vorhin nochmal nachgefragt, 50% Verlust hatte durch Hagelschaden. Wann da war das? Ich glaube 20. April oder so, war glaube ich so eine Nacht, wo es an der Nahe richtig gerappelt hat. Und dann gab es auch noch Hagelschäden in manchen Teilen im Laufe des Jahrgangs. Also Martin hatte 50% Verlust und die Weine sind, glaube ich, trotzdem nicht teurer geworden. Also
super.
Guck nochmal gerade der
2017er. Was ich bei sowas immer so krass finde, ist
teurer. 60 Cent.
Was ich bei sowas immer so krass finde, ist, dass so Winzer, also die werden damit ja nicht reich. Die wenigsten werden damit reich und werden Rücklagen für mehrere Jahre irgendwo haben. Und wenn dir dann die Hälfte der Ernte ausfällt, also ich glaube, ich persönlich würde sagen, nee, ich gebe auf. Das ist alles nix.
Nee, das würde ich
auch nicht machen. Ich bin aber auch
kein Winzer. Weil, ja. Nee, eben. Du hast ja, ich meine, du hast dort auch kein Haus stehen, keine Familie zu ernähren, keine Angestellten auszuzahlen. Und ich glaube, wenn du irgendwie dann doch, selbst wenn man es eigentlich erstmal gar nicht vorhatte, so einen Laden zu übernehmen, wenn man es dann einmal getan hat, dann steckt man halt auch echt tief drin. Mhm. Ne? Und ich meine, ich glaube, der hat sich schon ziemlich krumm gemacht, weil wenn ich nochmal drauf zurückkomme, als er das ganze Ding umgekrempelt hat, wie das dann so ist, gehen natürlich fast alle Kunden verloren, die vorher Müller-Thurgau und Domina gekauft haben. Ja.
Hast du gerade Domina gesagt?
Ja, Domina. Ja. Ist auch so ein schöner deutscher Wein-Rebsortenname. Hast du noch nie Domina getrunken?
Nee.
Ah, okay. Müssen wir vielleicht mal machen.
Noch seltener.
Ja. Ja, ne? Und dann musst du dir eine neue Kundschaft aufbauen. Und dann kommen andere an und sagen, dieser Riesling mit 2% Restzucker oder 1, was willst du denn damit, ne? Damit kannst du einen ja verjagen, ja. So wie ich halt damals auch Sodbrennen bekommen habe. Also das war einfach auch noch völlig ungewöhnlich. Heutzutage ja nicht mehr. Heutzutage machen das schon noch einige andere. Aber damals war es halt noch sehr ungewöhnlich. Und das heißt, wenn du dann dich durch diese Jahre durchkämpfst, dann gibst du auch nicht so einfach auf. Nee.
Ja, stimmt.
Aber ich meine, manche müssen natürlich aufgeben, weil sie es dann auch nicht schaffen. Klar. Also ich meine, du brauchst mindestens ein Jahr Rücklage, würde ich sagen, als Winzer heutzutage. Mindestens ein Jahr. Und es wird nicht besser werden, weil die der Klimawandel also mit Sicherheit für verstärkt extreme Wetterphänomene sorgen wird.
Was wird der Klimawandel an der Nahe denn machen? Weil angeblich
extreme Wetterphänomene. Mehr Hagel, mehr Spätfröste, mehr Tornados, sowas, denke ich.
Weil angeblich ist die Mosel, angeblich freut sich die Mosel ja schon drüber, bessere Weine zu kriegen, wenn es was wärmer wird.
Nö.
Nee? Habe ich mal irgendwo gehört. Nö.
Okay. Der Brandenburg vielleicht. Nee, an der Mosel ist eigentlich schon warm genug.
Wenn ich dann die Krone nehme, das war der gelbe, ne? Ja, genau.
Ja.
Der tut auch was in der Nase. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass der abwechselnd so eine Zuckrigkeit hat. Weißt du, wie so Zuckerwatte, so wie so ein Zuckerwattestand.
Ja.
Aber wo auch nebenan Anisbonbons verkauft werden.
Ja, das stimmt.
Ne, so ein bisschen weihnachtsmarktig. So.
Ja, so ein bisschen Anis ist da ein bisschen drin. Hm? Ein bisschen nussig, finde ich, ist da auch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Hm? Das, was ich an Walnüssen so fies finde, ja.
Ach so. Was ist das, die Haut? Oder?
Ich weiß es nicht, ich habe ein Problem mit Walnüssen. Also ich mag die eigentlich total gerne und sobald ich sie dann kaue, denke ich, doch nicht. Nee.
Und dann ist da noch sowas drin wie, dann ist da noch eine asiatische Note mit drin. Das ist sowas wie
Limettenblätter. Ach so, ich dachte, du meinst diesen Muff, der im Asialaden, da riecht es immer so muffig. Was ist das eigentlich? Nein. Warum riecht es im Asialaden immer so muffig?
Ja, ich glaube, das ist die Kombination aus sehr unterschiedlichen, also der asiatische Gewürz- und Kräuterreigen ist ja ziemlich extrem und wenn das alles zusammenkommt, dann gibt es irgendwie so ein
Kräutertraminer, China-Traminer.
Ja, irgendwie so eine Inklusion.
Ich bin schon wieder am Trinken, ich habe viel zu wenig
gegessen. Ja, man merkt's.
Entschuldigung.
Ja.
Und ein bisschen,
dann ist es schon
ein bisschen dicker im Mund.
Mhm. Ja. Aber was du schon sagst, also weniger Nase, aber mehr Textur halt, ne? Das ist schon auch wieder so eine Form von Texturwein. Finde ich, wie das eben auch bei Köhler Ruprecht und mich bei Tarieberg eben auch ist. Also da ist schon einfach mehr am Gaumen. Da spielt sich einfach mehr ab mit Säuren und
Am Gaumen hat er auch so ein ganz
mit Phenolik und so.
Das was ist denn das?
Spannend.
So ein, der macht einen ungeheuren Druck am Gaumen, stelle ich gerade fest. Also Krone, wir sind bei der Krone, das ist der gelbe. Ja. Was ist denn das für ein Druck? Gummiboot ohne Gummi, aber auch irgendwie. Nachschenken hier. Sehr geil. Ups. Unreife Birne, halt schreibt der Chat.
Gar nicht nochmal saftiger, ne?
Das ist fürchterlich. da kannst du mit dem Saufen.
Das ist auch tatsächlich salziger. Das ist, es ist hinten raus einfach nochmal ein Ticken salziger als der Lörrerberg.
Und du kannst ja halt mit dem Saufen nicht aufhören, ne?
Also, nee, das ist ganz genau. Krass. Deswegen werden auch so gerne Magnumflaschen gekauft.
Ach, ich finde ich auch geil.
Mhm. Hatten wir ja auch bei unserer Köln. Veranstaltung.
Genau, einfach mal bei Tesch die Magnums wegkaufen.
Mhm. Ja, und weglegen.
Wie weglegen?
Weil die Weine einfach sehr schön reifen.
Ach. Ja, aber.
Also, das sind, trotz Leichtflaschen und Schraubverschluss.
Das mit dem Schraubverschluss war ein Witz.
Ja, weiß ich doch. Okay. Das sind auch sehr schöne Schraubverschlüsse, finde ich. Sie sehen überhaupt nicht billig aus und durch diese Mattfarbe machen sie auch echt was her, finde ich.
Mhm.
Die Weine reifen toll. Also es gibt auf der Prowein, ich war ja auch auf der Prowein jetzt letztes Wochenende, also das vorletzte Wochenende jetzt schon, dann gibt es auch immer ein paar reifere Weine. Und da merkt man dann, was die einfach auch für eine längere Substanz haben. Mhm. Und es ist ja auch so, die sind auch natürlich mit dem Schrauber drauf ausgelegt. Also zum einen ist ja ein bisschen CO2 auch drin, wie du vielleicht gemerkt hast. Ne? Da ist noch so ein bisschen
Zischsprudel,
aber es zischt noch ein bisschen. Also typisch jetzt für Weine unter Schrauber. Und natürlich reifen die Weine unter Schrauber ja viel, viel langsamer.
Ja, das stimmt.
Aber abgesehen davon haben sie einfach auch eine Substanz, Ich denke auch durch ein gewisses Maß an Phenolen und Trockenextrakt, die dem und die Säure natürlich, die das Ganze irgendwie sehr, sehr lange tragen können. Also ja. Ist,
nach wie vor brauche ich einen Keller in Berlin. Das geht mir am meisten auf den Keks. Also wo ja. Ich, weißt du, so ein Keller, wo ich, was weiß ich, der muss ja nicht riesig sein, aber irgendeine Möglichkeit, ich sag mal, 80 Flaschen dauerhaft zu lagern. Das reicht ja. Ja. Also wenn du sagst, einfach mal weglegen, ja, dann lege ich mir halt irgendwie.
Ja, aber es gibt auch diese diese Storage, Self-Storage-Sachen,
ja, die
sind gekühlt, ne?
Ja, ich weiß, die gibt es zumindest in temperiert, aber das ja. Ist, glaube ich, nicht billig. Ich hatte da mal angefragt. Okay. Hm. Ich kann mich nicht dran erinnern mehr, wie viel das war, aber das war so, dass ich dachte, nee, Alter, nee, das lohnt ja, okay. Nicht. Mhm. Also es war schon so in der Kategorie mehrere hundert Euro im Jahr.
Und ja,
das, okay. Und für die mehreren hundert Euro kann ich dann auch beim Händler eine alte Flasche kaufen, weißt du?
Aber ich meine, für 80 Flaschen, ja?
Ja.
Wenn du jetzt von 80 Flaschen ausgehst, dann musst du halt einfach nochmal gucken, dass du dir irgendwo einen Weinkühlschrank shoppst.
Ja, aber wo soll ich den hinstellen? Ich habe den Platz halt auch nicht. Ich habe 60 Quadratmeter, weißt du?
Ja, okay.
Das ist... Ja. Ich hab's schwer. So, was war das Blaue? Wie hieß das nochmal?
Das hieß dann Königsschild.
Königsschild, genau. Habe ja, ich jetzt auch mal dran. Dann,
also Krone und Lückerberg sind ja sozusagen von Glaubenheim nach Langenlohnsheim und Königsschild ist dann oberhalb von Langenlohnsheim. Mhm. Und da hat man sozusagen diesen Lössleben noch, der
ja.
Auch in der Krone ist. Ist auch etwa auf ähnlicher Höhe.
Lössleben.
Und dann aber eben schon einen gewissen Kalkanteil, also Muschelkalkanteil.
Und ich habe auch wieder kaum was in der Nase, aber auch wieder irgendein Kräutergedöns. Irgendein Kraut und ein Gummiboot. Aber vielleicht das Gummiboot, vielleicht sind das die Hefen. Jetzt eine steile These.
Ach so. Steile These, ja. Kann ich.
Weil das also würde ich jetzt, das setzt sich sofort. Also.
Ja, es ist. Stimmt.
Ein bisschen, also so ein bisschen Brot, so geröstetes Brot. Aber dunkles Brot. Fettbämme. Gib mir keinen Alkohol. Obwohl mit, naja. Mist, dass ich hätte mein Tastingglas mitnehmen sollen, nicht Depp. Naja. Hast du das auch? Also so ein wirklich Fettbämme, also so ein geröstetes, dunkles, also so ein, wie nennt man das denn? Graubrot, hat man früher gesagt, Roggenbrot. Und das aber geröstet. Der Chat fragt die ganze Zeit, wofür die Aufkleber sind, die dabei liegen.
Pff. Okay. Zum Aufkleben, ne?
Zum Aufkleben.
Also ich habe jetzt tatsächlich den Aufkleber auf unser Auto geklebt. Wir haben immer einen Aufkleber auf unserem Auto. Unser aktuelles Auto ist weiß. Und ich habe längere Zeit überlegt, was kleben wir denn da jetzt drauf? Jetzt haben wir den Tesch draufgeklebt.
Auch nicht
damit er sich von den ganzen anderen weißen Autos in Hamburg unterscheidet.
Gar nicht schlecht. Gute Idee. So, gucken wir mal. Ist wieder ein bisschen harmloser als die Krone, ne?
Nee, finde ich gar nicht.
Nee?
Anders. Der Matthias Neske, also mit seinem Blog Schematze, der hatte die Kartonage auch vor nicht allzu langer Zeit unter der Lupe und war auch vor Ort. Also er hat irgendwie eine Tour an der Nahe gemacht. Und er hat, glaube ich, den Königsschild mit so ein bisschen mit Chablis verglichen. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es mit dem Muschelkalk natürlich auch so ein bisschen passt zumindest. Aber auch bei jüngeren Chablis hast du eigentlich diese... also diese zurückgenommene in der Nase, was recht hell und kalkig wirkt, finde ich. Hier hast du halt noch so diesen Ticken Riesling mit da drin, also diese Riesling-Note, die einfach unverwechselbar ist, finde ich.
Schon wieder leer, Scheißglas.
Und dann ist der Gaumen natürlich, also am Gaumen ist er nicht so voll wie die Krone, nicht so breit, wenn man so will.
Breit, sehr gut.
Ja, sondern viel klarer, das ist viel präziser sozusagen, das ist viel schärfer. Ja. Das ist schärfer ziseliert, um es mal irgendwie so ein bisschen lyrisch auszudrücken. Da geht halt nichts nach links und rechts, ja. Das ist irgendwie.
Aber das tut's ja sowieso nicht bei ihm, oder?
Ja, aber ich finde, bei der Krone ist es halt.
Die ist breiter, halt so ein
bisschen, aber ja, genau.
Nach links und rechts, das klingt so, als würde da, weißt du, als würde es allen Raum einnehmen, das macht's ja auch nicht.
Nö, das stimmt. Aber ich finde, man merkt beim Königsschild halt wirklich schon sehr schön, schön das Kalkige, was da zum Vorschein kommt. Was irgendwie so im Untergrund eben auch sehr, sehr lebendig ist, irgendwie so fast unruhig. Ne? Und die Säure ist halt nochmal, tatsächlich nochmal ein bisschen schärfer. Und fast wie so ein bisschen gepresst noch. Das ist so, ich kann es gar nicht sagen, so zusammengedrückt irgendwie, so. Finde ich schon super. Ist halt auch sehr jung auch, ne? Also es ist eigentlich noch zu jung, um es zu trinken. Macht trotzdem Spaß.
Wann würdest du anfangen, ihn zu trinken, wenn du ihn weglegst? Nach wie vielen Jahren?
Ein Königsschild würde ich wahrscheinlich erstmal 5 Jahre weglegen.
Ach je. Das wäre auch noch so ein Service, den so Winzer anbieten könnten. Ne? Kauf 6 Flaschen 2017er Königsschild. Wir bewahren sie für dich auf und liefern sie dir in 5 Jahren.
Ja, wenn sie die Möglichkeiten haben.
Das werden die ja wohl, das sind Winzer. Die können ja wohl Wein lagern. Wo kommen wir denn sonst hin?
Ja. Also ich meine, was ja immer mehr Betriebe tatsächlich machen, ist, dass sie Mengen vorhalten und sie dann ein paar Jahre später halt erst in den Handel bringen.
Ja, ja.
Ja, genau. Mit einem entsprechenden Aufschlag natürlich auch. Was ja auch gut ist, weil erstens liegt da totes Kapital rum im Keller für ein paar Jahre. Und zweitens haben sie es halt erstmal nicht verkauft. Also doppeltotes Kapital sozusagen. Und wenn es dann wirklich gute Weine sind und sie sich entsprechend entwickeln, dann sind sie halt auch sehr gefragt. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu Birk den Wolf gehst oder so, die machen das halt und dann werden die Weine halt auch richtig teuer. Ich meine, ja, die sind jetzt so schon ziemlich teuer und dann werden sie halt richtig teuer. Aber klar, ich meine, das kaufen natürlich vor allen Dingen Restaurants. Auch die eben selber auch nicht mehr in der Lage sind, so viele Weine in den Keller zu legen oder einfach, weil die Situation an Restaurants einfach auch so groß ist. Ja, dass, es gibt ja gar nicht mehr so viele dieser klassischen Restaurants, die es jetzt seit 50 Jahren gibt und die halt auch einen 50-jährigen Weinkeller haben. Ne?
Ja, das
sind ja nicht viele.
Genau, das ist halt ohnehin, zumindest in meiner Wahrnehmung, gibt es immer mehr gute Weine, die du dann auch irgendwie lagern wollen würdest. So. Also ich habe das Gefühl, dass es vor, weiß ich nicht, 10, 15, wann habe ich angefangen zu trinken? 15 Jahren, 18 Jahren, dass da wesentlich weniger gute Weine gab.
Ja.
Also die dann vielleicht auch im Restaurant, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, für wie viel würde man so eine Flasche Krone, was kostet die im Handel jetzt? Ich glaube 24 oder was? Nee, Krone, 14,50.
14,50,
ja. 14,50, die 14,50 sind
jetzt. Ja, genau.
Hallo? Ja. Ja, ich lasse mal die Webseite offen für gleich, wenn ich noch betrunken bin.
Für die Bestellung.
Genau.
Für die Bestellung, das heißt, unter Alkoholeinfluss. Genau.
Wo ich ja immer so vernünftig bin, wie wir alle wissen. 14,50, die würdest du dann im Restaurant für unter 30 wahrscheinlich verkauft kriegen. Und Weine von der Qualität, glaubst du nicht?
Dreifache eigentlich.
Das Dreifache. Oh.
Ja.
Ich dachte knapp das Doppelte.
Schon. Ah, okay. Nee. Also im deutschen Restaurant kriegst du Weine kaum unter dem Dreifachen.
Okay.
In italienischen Restaurants bekommst du sie teilweise für den Abhofpreis. Mhm. Ja.
Warum machen die das? Sind die doof?
Nee, weil ich weiß nicht genau, warum es da funktioniert und hier nicht, aber wenn, ich meine, alle, die ich kenne, die nach Italien gehen oder auch nach Frankreich eigentlich, mhm, die trinken sich halt dumm und dämlich in den Restaurants. Und wenn ich in Deutschland in ein Restaurant gehe und sehe die Preise, ja, dann bestelle ich mir halt ein Glas und eine Flasche Wasser dazu.
Ja, ja, ist ein bisschen schade. Ne?
Ja, ja, ist schade. Ja, ja, ist schade. Ja. Also ich meine, wenn ich in ein Restaurant gehen würde und ich würde eine Flasche Königsschild für 30 Euro kaufen können dort,
ja,
dann würde ich die Flasche im Zweifelsfall auch trinken. Mhm. Ja. Und mit Freunden dort irgendwie auch eine zweite.
Klar, wenn sie 45 Euro kostet
oder, ja, oder 45, ja, dann gut, das ist jetzt bei dem Wein auch nochmal was anderes, weil er für sich genommen eben eigentlich ja schon sehr preisgünstig ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein großes Gewächs von Wagner Stempel nehme, ja, was, mhm, jetzt eben ab Hof dann auch schon 38 kostet, dann kostet es halt im Restaurant 120.
Ja.
So.
Und das ist einfach mal, ja, das ist absurd halt viel Geld. Ja, ja, klar. Ja. Das ist.
Und davon trinkst du mit Sicherheit nicht zwei Flaschen. Also wir zumindest nicht. Andere schon, mhm, aber wir nicht. Weil wir es uns nicht leisten können. Das ist eigentlich schade.
Ja. Ja, und die dann so viel Kohle dafür auf den Tisch hauen, sind oft diejenigen, die es gar nicht zu schätzen wissen. Ne?
Ja. Ja, wahrscheinlich schon häufig, ja. Ach ja.
So. Praktisch sind wir ja schon am Ende des Trinkens.
Und wo warst du so in der letzten Zeit?
Na, ich habe gedacht,
das fällt jetzt unter den Tisch, ne?
Das fällt jetzt unter den Tisch, aber das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, weil wir in der nächsten Sendung schon wieder Weine von Martin Tesch trinken.
Ja.
Und du hast diese Sendung ja schon mehr oder minder alles über die Rahmenbedingungen seiner Vinifizierungs-, ja, Einrichtung.
Ja, ich habe das jetzt aufgenommen und spiele das einfach in der nächsten Sendung nochmal ab.
Genau. Nee, aber du hast jetzt so viel davon erzählt, das heißt, wir können nächste Sendung können wir dann ja reden über die Prowein, wo du warst, das Restaurant, in dem wir in Hamburg essen waren.
Können wir auch machen.
Meine Empfehlung. Wir reden
nochmal über den Karton, weil, wie gesagt, es gibt ja sozusagen ein bisschen eine Ausschreibung und vielleicht kommt auch noch was auf der Website zustande und im Chat noch ein bisschen was und dann sammeln wir mal ein bisschen, was da so zusammengekommen ist.
Genau.
Ja, und ja, ich kann auch noch über Portugal reden, da war ich sehr auch gut. Noch.
Ich habe auch noch was zu erzählen.
Also genau, ich werde dann auch nochmal auf Mallorca gewesen sein.
Ach, der feine Herr, ja? Mhm.
Ja? Ja, 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 ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Ja. Ja, und dann werde ich ja noch in Zürich gewesen sein, da fliege ich nicht am Freitag hin.
Nicht nach Zürich? Ja, ja, nee, ich weiß nicht, was ich bis dahin gemacht habe, also ich werde in Prag gewesen sein, das mit Sicherheit, werde, das hätte ich heute eigentlich auch schon machen wollen, aber werde ich dann halt nicht machen. Heute hätte ich Empfehlungen geben können für asiatisches Essen, beziehungsweise indisches Essen und Tiefkühlpizza, was schon mal echt beeindruckend ist, aber das ist dann halt der Teaser auf die nächste Sendung.
Ja, wobei wir gerade erst bei einer Stunde sind. Also
ja, so das ist, doch,
ist es jetzt nicht.
Ja, aber dann haben wir das ganze Pulver für die nächste Sendung verschossen, dachte ich.
Nö.
Also ein Stündchen, immer noch, sonst auch immer nur ein Stündchen, oder?
Ich möchte noch was zur Tiefkühlpizza hören, bitte.
Okay, ich habe gefunden, beziehungsweise gefunden bekommen, eine Tiefkühlpizza, die so gut schmeckt, dass du sagst, also die ist halt so aus der Kategorie, dafür machst du es nicht selber.
Echt?
Ja. Und das ist wirklich faszinierend. Das muss man
erstmal schaffen.
Das muss man erstmal schaffen. Der Hersteller dieser Tiefkühlpizza.
Also ich weiß nicht, wie deine selbstgemachte Pizza ist. Meine selbstgemachte Pizza wird hier gerne gegessen.
Meine selbstgemachte Pizza wird auch gerne gegessen, aber die Tiefkühlpizza, die ich gefunden bekommen habe, der Kontext ist, ich habe mal wieder mit Henrik Hase eine Sendung aufgenommen, dem Wurstsack, dem ich vor 5 Jahren schon mal gesprochen hatte. Wir haben ein Follow-up gemacht und Henrik ist ein bisschen einkaufen gegangen vorhin, hat nur Sachen gekauft, die es vor 5 Jahren noch nicht gab. Und und darüber haben wir halt so gesprochen und hatten dann halt auch so diverse Tiefkühlpizzen da und haben uns darüber lustig gemacht, und sowas. Und da gibt's halt eine Tiefkühlpizza, die ist von einem Hersteller, der nennt sich Gustavo Gusto.
Gustavo Gusto. Oh,
da steht gustavo-gusto.de.
Das ist schlimm.
Da steht auf dem Karton draußen drauf, von Hand geformt. Wo ich auch denke,
das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Das, das habt ihr nicht. Ne? Vielleicht ist da irgendwie, keine Ahnung, sitzt, ist am Ende dieser Produktionsstraße, sitzt einer und tippt nochmal mit dem Finger drauf oder so. Das ist garantiert nicht von Hand geformt. aber
Gott.
Die Dinger kosten, ich habe sie bei der Rewe gesehen, die kosten 3,80, glaube ich, oder 3,70, was nicht viel Geld ist für so eine Pizza. Wir haben die Margherita probiert, weil die Margherita ist immer der Maßstab. Ne?
Ja,
wenn ein Pizzaladen eine Margherita kann, kann er alles andere auch.
Ja.
Du hast ja das Problem bei Tiefkühlpizza, dass der Teig in der Regel bläh ist. Das ist eigentlich, ist der Teig, in der Tiefkühlpizza ist der Teig Trägermasse für das Zeug, was da drauf liegt, und das ist meistens auch nichts wert.
Ja.
Bei dieser Gustavo Gusto Tiefkühlpizza war es ja wirklich so, wir haben die halt in den Ofen geschoben, also wir haben zuerst eine von Wagner, glaube ich, in den Ofen geschoben. Die war total scheiße.
Ja.
Mein lieber Herr Gesangsverein, war die scheiße. Und zwar war
Wagner
das so ein...
Wagner ist auch irgendwie, zu wem gehört Wagner nochmal mittlerweile?
Ich weiß es nicht, aber die haben halt auch so, so eine neue Serie da, wo sie dann, ja, der Gründer unserer Firma, der Pizza, bla, und dann haben sie auch so alles auf Alt und Holzofen, tralala, war eine Scheißpizza. Würde ich
Nestlé, genau.
Nestlé super.
Ist es ja, nämlich. Okay. Nestlé.
Würde ich halt nie wieder kaufen. So, und dann haben wir, die haben wir probiert, haben gesagt, so, das ist ja furchtbar, tu weg. Und dann haben wir die anderen in den Ofen geschmissen, haben auch gedacht so, ja, haha, per Hand, von Hand geformt, Und waren
Mund
wirklich,
geblasen.
Genau, Mund gepödert. Und waren wirklich total begeistert von dem Ding, weil der Teig nach was schmeckt.
Okay.
Und das ist in der Tiefkühlpizza schon mal wirklich faszinierend. Und die war insgesamt, du, klar, wenn du dich hinstellst, deinen Teig machst, den irgendwie einen halben Tag gehen lässt oder sowas, das Ganze dann vielleicht auch noch auf dem Stein in deinem Ofen machst und so, wird deine eigene Pizza mit Sicherheit besser schmecken. Aber es ist eine Tiefkühlpizza für 3,80, die du auf dem Heimweg im Supermarkt holst, nach Hause kommst, das Ding in den Ofen schmeißt und ansonsten, ne, so no frills, kein Aufwand, kein gar nichts. Und dafür war das wirklich faszinierend. Also wirklich faszinierend.
Ah, jetzt, ich guck gerade auf die Verpackung.
Ja.
Okay, die habe ich hier auch schon gesehen, ja, aber nicht gekauft bisher.
Mach das mal.
Glaube ich, okay.
Also das fand ich wirklich enorm.
Eine echte Steinoffenbarung.
Ja, genau. Genau. Köstlich, köstlich.
Ja.
Ja, nee, aber das war wirklich, habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte so, ja, komm, Tiefkühlpizza. Ist halt, Tiefkühlpizza holst halt, wenn du irgendwie total abgefuckt bist und vielleicht schon angetütert und keinen Bock mehr auf irgendwas hast, ist dir halt auch egal. Dann holst du halt im Aldi so eine Quattro Formaggi, zwei Stück, 2,99 und schiebst dir die irgendwie fies rein oder so. Aber das war beeindruckend. So, und wie war es auf der Prowein?
Ja, auf der Prowein war es so, das ist bei mir ja... Also entweder bin ich auf der Prowein krank oder davor, jetzt die letzten 4 Jahre, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Prowein-Allergie, glaube ich, ist es mittlerweile. Es ist, ich finde es schwierig. Also es ist einfach riesengroß, wird immer jedes Jahr irgendwie immer größer, immer lauter, immer voller. Wobei dieses Jahr hatte ich das Gefühl, es war zumindest an dem Prowein-Sonntag war es nicht ganz so voll wie in den letzten Jahren davor. Es war okay. Aber es war anstrengend, also das Messe ist ja eh anstrengend und dann halt, weil ich noch diese 4 Tage fette Erkältung in den Knochen hatte und dann hatte ich am Samstagabend noch eine Veranstaltung und habe danach auch schlecht geschlafen, also das Übliche so, wenn man alt wird. Ne?
Ja, das ist ja.
Ja. Und insofern habe ich dann, der Sonntag war okay, den habe ich einfach, ich habe einfach Leute getroffen, gequatscht, ein paar Weine getrunken, aber sehr wenig. Und dann habe ich ja Wein Naturell als Kunden, also für die schreibe ich ja Weinbeschreibungen und da mache ich immer auf der Prowein so eine ganze Menge an Weinen, die ich dann eben probiere und notiere und wo ich dann eben später die Beschreibung mache.
Wie viel hast du probiert?
Ich habe am Sonntag habe ich im Prinzip nur die komplette Palette von Zint Umbrecht aus dem Elsass probiert, bei Zint Umbrecht. Die kommen aber dann eben zu Wein Naturell, weil das der Generalimporteur ist.
Ja.
Und am Montag habe ich dann morgens einfach, wenn die Messe, also ich komme mit dem Presseausweis dann auch rein, bevor die Messe losgeht. Bin ich um 9 da, dann habe ich bis 11 Uhr hatte ich dann irgendwie 30 Weine probiert und notiert sozusagen. Und
ja.
Dann habe ich um 1 habe ich dann noch eine Veranstaltung gemacht für den Meininger Verlag. Und dann bin ich auch recht zügig nach Hause gefahren am Montag schon. Und Dienstag habe ich mir ganz gespart, weil ich einfach so ein bisschen Schiss hatte, dass ich irgendwie sonst zu schnell wieder auf der Nase liege. Mhm. Ja. Genau, insofern war es eine kurze Pro-Wein, aber eigentlich okay.
Trifft man sich denn da eigentlich abends auch mit so anderen Wein-Nerds und ja, schüttet sich den Naturwein rein und so?
Ja, eigentlich okay. Schon. Aber ich ehrlich gesagt, ich bin am Sonntag, ich habe das alles abgesagt und bin am Sonntag einfach ins, ich hatte von Meininger dann auch ein Hotelzimmer bekommen, weil ich halt für die gearbeitet habe. Und dann habe ich da ehrlich gesagt einfach was gegessen, habe ich ins Bett gelegt und gepennt. Ja. Weil ich mir das im Moment überhaupt nicht leisten kann, irgendwie dann nochmal 4 Tage auf der Nase zu liegen, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Und was ja auch gut ist. Aber dann muss man halt auch Abstriche machen. Nee, das ist schön, ne? Also ich meine, es gibt total viele Veranstaltungen rundherum, auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die dann auch einladen. Aber ich habe es mir tatsächlich gespart, ja. Ja, also es ist dann immer ein bisschen schade. Mhm. Was heißt immer? Es war in dem Fall jetzt ein bisschen schade. Ich wäre gerne mitgegangen irgendwie. Aber ich glaube, so war es besser und ja. Und ich bin auch gesund geblieben.
Jo. Ja, jo. Und nächste Sendung reden wir dann über indisches Essen. Essen in Hamburg.
Essen in Hamburg, genau. Und ich war in Portugal, also ich habe eine Woche in Portugal gemacht. Ich war auf einer kleinen Weinmesse.
Hast du jetzt schon gemacht? Also
mit 100 Winzern.
Oh, bitte. Kleine
in Portugal Weinmesse. War ich jetzt schon.
Ah, okay.
Auf so einer kleinen Weinmesse mit 100, ich sag mal so ein bisschen alternativ arbeitenden portugiesischen Winzern.
Aha.
Viele Leute, also viele Sachen, die man hier überhaupt wirklich gar nicht mitbekommt. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich der einzige deutsche Weinschreiber war, Weinjournalist, ja. Weinblogger, wie auch immer. Da war sonst noch nie jemand aus Deutschland, ja, außer ein paar Händler natürlich. Aber da hat sich noch nie jemand für interessiert. Die gibt's jetzt schon seit ein paar Jahren. Die ist total schön.
Mhm.
Ich habe wirklich auf einem sehr hohen Niveau tolle Weine probiert aus Portugal, wie man sie so in Deutschland noch sehr selten bekommt. Und dann war ich noch ein paar Tage in Beirada. Das ist irgendwie so, wenn du von Porto runter nach Lissabon fährst, etwa so eine Stunde von Porto entfernt. So ein kleines Weinbaugebiet relativ nah noch an der Küste. Auch mit super spannenden Weinen. Aber da erzähle ich dann nochmal was von. Nächste Sendung.
Jo, dann beenden wir das Trauerspiel jetzt.
Genau, wir haben, glaube ich, am 24. April
ist die nächste Sendung. Genau, nächste Sendung ist am 24. April um 20.30 Uhr. Das heißt, wer dann am Wochenende vielleicht mittrinken will, das ist ein Mittwoch, wer am Wochenende mittrinken will, wird bis dahin auch den Podcast finden, und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Außer bei diesen Plattformen, wo ich immer noch überlege, ob ich bei Spotify mitmachen will oder nicht. Weil ich zunehmend, also ich habe im Grunde, jedes Mal, wenn ich irgendwen kennenlerne in diesem Podcast-Kontext oder erzähle, ich mache Podcasts, werde ich gefragt, findet man dich bei Spotify?
Okay.
Und das nimmt so Überhand in den letzten, ich sag mal, 6 Monaten vielleicht, dass ich wirklich überlege, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, dass ich wirklich überlege, meinen Kram auch zu Spotify rüberzuschieben. Ich behalte die Files, ich behalte die Kontrolle. Ja. Dass ich wirklich überlege, meinen Kram auch zu Spotify rüberzuschieben, damit ich den Leuten auch sagen kann, ja klar, kannst du bei Spotify finden. Da wird Spotify zu einem Player, der so groß wird, dass du an ihm kaum vorbei kannst. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich bin da wirklich unschlüssig. Also aus so einer, es wäre natürlich toll, wenn wir das alles real und free und underground und grassroots und so halten könnten. Aber so ist die Welt halt einfach nicht.
Nee, sie ist leider nicht mehr so. Aber da muss ich wirklich sagen, leider, weil es ist halt, irgendwann wirst du, was du auch immer kaufst, auf Amazon Marketplace kaufen.
Ja.
Und deine Musik bei Spotify hören und deine Videos bei, mal gucken, wer sich da durchsetzt. Gucken.
Ja, aber wozu machen wir das? Ich meine, natürlich mache ich das, weil ich es machen will, aber ich mache es natürlich auch, weil ich will, dass möglichst viele Leute mitkriegen, was ich mache, weil irgendwie finde ich gut, was ich mache. Und wenn halt ich nur noch gefragt werde, findet man dich bei Spotify?
Ich kann das schon verstehen. Also die Überlegung kann ich verstehen. Und wenn du sagst, ja, ich gehe da auch hin, kann ich das auch verstehen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es ist mir macht das trotzdem Angst, weil das einfach weil das einfach, egal wo du hinguckst, es bilden sich Monopole.
Ja, also so riesige Player, wie beim Video auch. Ja, ich meine, kommst du an YouTube nicht vorbei, eventuell noch ein bisschen Vimeo. aber auch nicht wirklich. Ja.
Und es ist irgendwann,
tja,
holt uns das ein.
Schade finde ich es dann halt für tatsächlich Leute, die nicht so groß sind wie ich. Also ich habe halt genug Downloads. Also ich gehöre zu den größeren Podcasts wahrscheinlich mit Frind. Aber was ist denn, wenn du jetzt was Neues anfängst und auch selbst da was Geiles machst? Ja? Du bist ja dann kaum auffindbar. Einerseits. Andererseits kann es natürlich sein, dass Spotify irgendwelche Algorithmen hat, die sagen, naja, wenn dir Vrind Flaschen gefallen hat, dann gefällt dir ja vielleicht auch der Wein am Sonntag von Original verkorkt. Du merkst, ich bin da sehr hin und her gerissen und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll oder ob ich das nicht auch als Chance begreifen soll. Nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen für alle anderen auch. Weil wie findest du denn einen neuen, schönen Podcast, wenn du keine Instanz hast, die das in den Player der Leute reinkuratiert. Und ich weiß nicht, wie Spotify das macht, aber früher oder später, zumindest würde ich das erwarten von denen, früher oder später würden die vielleicht hingehen und sagen, okay, wir setzen jetzt hier zwei Redakteure hin, zwei Kuratoren hin, die hören sich das alles mal an und sagen, hier, das ist eine geile Sache. Ich weiß es nicht. Oder ob das dann halt auch wieder über Verschlagwortung funktioniert und dann auch bei Spotify dieser Happy Holy Confidence Scheiß irgendwie hochgespielt wird, weißt du, kann natürlich auch sein. Ja. Ach, jetzt hat die Sendung so ein unangenehmes Ende gefunden. Hoch die Tasten ab dafür! So, Christoph, nächste Sendung am 24., was haben wir gesagt? Ja. Mittwoch, 24. April, 20.30 Uhr. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ist nicht tot.